SRF 1. Persönlich. Daniela Lager im Gespräch mit Gästen.
Ob sie in Amriswil, Zofingen, Birsfelden, Wollhausen, Frauenfeld, Chur, Zürich, Bern, Basel oder wo immer gerade uns jetzt zuhören. Das heutige Persönlich kommt aus Rapperswil am oberen Zürichsee aus dem Kino Leutzinger. Wir haben ein zahlreiches und waches Publikum heute Morgen da und wünschen Ihnen herzlich willkommen und guten Morgen. Bei uns ist heute Heidi Steinegger aus Jona. Sie ist 57, Mutter von 3 erwachsenen Kindern und Leiterin der Zürcher Zentralbehörde für Adoption. Der zweite Gast heute ist Hans-Ueli Kobel. Er ist noch heute 53, Inhaber von einem Gartenbauunternehmen zu Buebiken. In seinem Betrieb beschäftigt er auch immer wieder mal Randständige. Leute, die sonst nur schweren Job bekommen. Und er ist Vater von 2 erwachsenen Kindern. Guten Morgen miteinander.
Guten Morgen.
Hans-Ueli Kobel, ich bin auf Sie gestossen, weil ich neu mit einem Mauer aus Literatur von Ihnen gesehen habe. Sie verbauen in Ihren Gärten Zehntausende von Büchern, machen Mauern und Möbel aus aufeinandergeschichteten Büchern. Wie sind Sie auf die Idee gekommen?
Ja, das ist eine einfache Geschichte. Ich war mal in Hamburg an einer Gartenausstellung und habe dort hier so eine Idee wahrgenommen. Und bin dann heim und habe den Eindruck, das müssen wir irgendwie versuchen umzusetzen und zu adaptieren und für unsere Bedürfnisse zu denken. Und dann ist ein Lernender für eine Abschlussarbeit, die bei uns ist, zu mir gekommen und hat gesagt, ich habe das Thema Kommunikation. Kannst du mir helfen oder hast du noch eine Idee, wie ich das umsetzen könnte? Und dann war der Link dann schnell, komm, machst du unsere erste Büchermauer. Und aus dem aus ist das jetzt entstanden. Wir haben die etlichen Gärten die Mauern bereits gemacht. Und speziell an der letzten Giardina in Zürich haben wir unseren Garten von der Poesie dann mit 20'000 Büchern umrandet und das sehr eindrücklich.
Muss das alles feine Literatur, Poesie sein? Oder kann da auch mal ein Schunke reinrutschen?
Also da sind ganz viele Schunke drin. In die Bücher, die wir dann bekommen haben von Brockenstuben und Antiquariat, sind eigentlich alles Bücher, die niemand mehr wollen hat, die mal den Weg gefunden haben, fast in die Verbrennung. Und unglaublich war, wir haben im letzten Januar bei uns im Werkhof die Bücher aufgeschichtet zu der Mauer und haben die Mauer fertig vorbereitet und gepresst. Und in diesem Raum mit diesen 20'000 Büchern ist eine unglaubliche Dichte an Gedanken und an Geschichte. Das war physisch spürbar. Und das Wunderbare, viele Bücher sind dann abgezügelt worden. Meine Frau hat geholt, die Mitarbeiter haben geholt. Und ich habe jetzt bei mir im Büro eine grosse Stapel mit Büchern, wo
da verschwindet wo ich also ständig nicht... Baumaterial, kann man sagen, oder? Genau. Heidi Steinegger, könnten Sie sich vorstellen, Bücher, die Sie gelesen haben, Sie lesen gerne, als Baustoff wegzugeben?
Niemals. Nein. Die gebe ich weiter meiner Mutter, meinen Kind, meinen Geschwister, meinem Mann.
Was hat denn ein Buch für Sie für eine Bedeutung? Also gehen Sie auch in die Bibliothek oder lesen Sie elektronisch? Oder muss man das physisch haben?
Ich muss es physisch haben. Und es ist die Möglichkeit, in Welten hineinzugehen, wo man sonst nie hineingehen könnte. Und das nimmt mich so gefangen, dass ich im Tram sitzen bleibe, im Zug zu weit fahren.
Ja. Wenn Sie das hören, ein Gartenstuhl, eine Gartenliege aus Literatur, aus Büchern, würden Sie drauf sitzen oder finden Sie, schon ein bisschen frevel?
Ich würde schon drauf sitzen, auch weil ich das sehr achte. Ich habe die Mauer in Hamburg auch gesehen und sie ist mir im Kopf geblieben. Ich finde es cool, dass Sie das aufgenommen haben.
Und spannend ist ja eigentlich, den Buchrücken zu sehen. Und das sehen wir dann bei unseren Mauern. Und je nachdem sieht man dann einen Titel. Und der Titel, der löst bei allen ganz etwas anderes aus. Und das Buch muss man vielleicht nicht einmal lesen, sondern der Titel inspiriert, um weiterzudenken.
Aber wenn man es gerne lesen würde, kann man es so rauszupfen.
Dann könnte man es wieder mal rausnehmen. Was wir jetzt schon gemacht haben, dass die Leute ihre Bücher geben und wir dann mit den eigenen Büchern eine Sitzbank oder so im Garten gestalten. Und somit ist das eine wunderbare Möglichkeit, dass die Bücher nicht verstauben im Keller, sondern sichtbar bleiben.
Wie haben Sie es mit Gärtner, Heidi Steinegger? Haben Sie einen grünen Daumen?
Ja, schon. Ich habe keine Zeit, um ihn zu pflegen. Früher in Zürich, wo ich gewohnt habe, hatte ich einen riesengroßen Garten. Jetzt eine schön grosse Terrasse, das ist nicht das Gleiche. Dann sollte ich die zu meiner Mutter im Garten helfen. Auch hier, das kommt zu kurz.
Wenn Sie jetzt beim Hans-Uli Kobel Ihren Traumgarten bestellen würden, wie sieht die denn aus? Palmengarten, Springbrünneli, Blumen, was hat es da drin?
Das wäre das Prinzip Waldrand. Aha. Dann irgendwie schon gespickt mit so Märli-Figuren wie einer Primavera aus Süditalien. Ja, also Waldrand in einem Märli.
Hans-Uli Kobel, kommt man einfach zu Ihnen und bestellt einen Garten nach Ihrer Vorgabe und nach Ihrer Handschrift? Also sind Sie so wie ein Designer, wo man vorbeiläuft und sagt, ein Kobelgarten? Oder kann man zu Ihnen kommen und Sie lassen sich ein auf das, dass es eben ganz unterschiedliche Gartentypen gibt?
Gärten sind ja eigentlich Sehnsuchtsort und Zufluchtsort schon von der, in der Gartengeschichte her gesehen. Und ein Garten bedeutet jedem Menschen komplett etwas anderes. Und das Spannende in der Gartengestaltung ist, eigentlich den Ort wahrzunehmen, Menschen wahrzunehmen, die dann den Garten bewohnen werden. Und weil das ist die Grundlage. Es kann nicht sein, dass wir kommen und unseren Garten bauen, weil dann würden wir uns in eine Richtung bewegen und uns bloß, die uns entspricht. Die Kunst ist wirklich, Menschen kennenzulernen, Menschen wahrzunehmen und dann aus dieser Synthese heraus, zusammen mit unserer Gestaltung und mit unserer Idee, natürlich dann einen Kobelgarten zu machen. Mhm. Aber einen Kobelgarten, der ganz vielfältig ist. Und das Schönste, was passieren kann und immer wieder passiert, ist, wenn Menschen dann kommen, Kunden, und sagen, es ist noch viel schöner geworden, als ich es mir vorgestellt habe. Mhm. Also, sie haben es getüpft, mein Herz oder meine Seele sichtbar zu machen.
Heidi Steinegger, Sie waren, glaube ich, 14 Jahre lang in der Politik, Gemeinderätin, Zürcher Gemeinderätin und Kantonsrätin, und Sie sind für die Grüne Partei im Parlament. Ich frage darum so ein bisschen, weil man denkt, ja, also so lange grüne Politik, das ist mindestens der Daumen grün. Ist das so ein bisschen die Voraussetzung? Dass, also, haben Sie das sehr naturverbundene? Das?
Ich habe das sicher, aber ich habe nie vergessen, dass es auch um Menschen geht, die in dieser Natur leben. Ich habe Kolleginnen und Kollegen, denen geht es nur um die Natur. Ich bin so eine Sozialgrüne.
Also wo auch mehr am Sozialen als wie rein am Grünen orientiert ist.
An beidem, das Fenty geht nicht zu denken, ohne Sonder für mich.
Es hängt mir noch ein bisschen an mit diesen Fabelwesen, die Sie in Ihrem Garten wollen. Was hat das auf sich?
Es ist die Möglichkeit, die ich in meinem Leben entdeckt habe, in Welten hineinzugehen, Märchenwelten, Geschichten von anderen Leuten, ohne dass ich es selber machen muss und zum Teil den Schrecken muss miterleben. Das Glück habe ich glücklicherweise selber gefunden. Aber die Schrecken möchte ich nicht alle von den Büchern miterleben müssen. Und trotzdem kann ich durchs Lesen hineingehen in die Welten. Und das ist auch mit den Gärten. Also wenn mir ein Garten gefällt, möchte ich hineintauchen können.
Was wären Sie für ein Typ selber, Herr Kobel, wenn jetzt der Garten nicht einfach nur mit Arbeit verbunden wäre? Gibt es für Sie einen Traumgarten? Ich nehme an, Sie haben nicht mehr Zeit, um die Heimen auch noch gross Gärtnern, oder?
Also, unser Garten ist ein Traumgarten. Und
das doch dann noch, die Heimen auch absolut noch?
Und vor allem auch, weil meine Frau sehr viel Herz drin gibt. Wir haben so eine Aufteilung, so Gestaltung und Grundentwürfe und so ein bisschen das Grobe, das kommt von uns. von mir und dann das Feine und Pflege und das liebevolle Blätter zusammennehmen und das
ist liebevolle Blätter zusammennehmen. Das ist die schönste Umschreibung für Laubrechen, die ich je gehört habe. Das ist persönlich, meine Damen und Herren, aus dem Kino Leutzinger zu Rapperswil mit Heidi Steinegger und Hans-Ueli Kobel. Zwei aus der Region, die so einiges verbindet. Wir haben jetzt gerade die Gartengeschichte gehört. Aber es verbindet sie zum Beispiel auch die Tatsache, dass sie beide Kinder von Schulhausabwärts gewesen sind, wo sie aufgewachsen sind. Da ist man ja so halb zu Hause in der Schule, wo man sonst den Tag verbringt. Ist das lässig gewesen?
Es ist ganz ein besondere Situation, wenn man dort daheim ist, wo die Schule stattfindet. Mhm. Man lebt ein bisschen von den Privilegien.
Die gibt es? Was sind das für?
Man hat vielleicht den Schlüssel zum Schulhaus. Und kann vorne oder nachher schon mal reingehen. Man kennt den Lehrer noch von der anderen Seite.
Aha.
Und es ist eigentlich ganz eine besondere Situation.
Sie, der Schlüssel, ist das ein Generalschlüssel gewesen? Auch fürs Lehrerzimmer, wo Prüfungsbögen
liegen? Es gibt einen Schlüssel für Schulhaus, ja.
Und
der kommt überall rein.
Dürfen wir es noch ein bisschen genauer wissen? Wenn Sie zurückdenken, ist ja alles verjährt.
Man musste einfach schauen, dass der Lehrer nicht gesehen hat, dass an diesen Heften etwas verändert worden ist. Aber das ist sehr, sehr, sehr selten passiert.
Das sind sicher die positiven Geschichten. Heidi Steinegger, gibt es, wenn man aufwächst als Kind von Schulabwart, gibt es auch Negatives?
Ja, also ich habe sogar gewohnt, gerade Tür an Tür mit meinem Schulzimmer. Und das war sehr schwierig, weil ich bin ein sehr rebellisches Kind war. Und schwatzhaft, das liegt in der Familie. Das heisst, ich musste die Müsse vorne raus auf dem Garderobenbänkchen Ströfzki machen. Und meine Mutter geht posten und sieht mich dort sitzen.
Das ist eine schlechte Szene.
Das ist gar nicht gut rausgekommen.
Ja.
Und der Lehrer war mega ein Liebe, weil eine Zeit lang hat er mich dann in die Bibliothek Ströfzki machen.
Dass sie nicht doppelt gestraft worden sind.
Ja, genau. Das war sicher ein Nachteil. Oder ich hatte zum Beispiel nur eine Seite von meinen Haaren gestrahlt. Ich hatte damals lange Haare und Zöpfe. Und eine habe ich einfach vergessen von lauter Spielen. Und bin dann in die Schule und ich bin ja nicht mehr daheim. Ich musste daheim fertig strahlen.
Aber eben, wenn man etwas vergessen hat, das ist der Vorteil, oder? Dann ist man geschwind das Franzbuch geholt oder was es dann ist, wo andere Kinder dann keine Chance mehr haben.
Ja.
Und dafür hat der Schulweg gefehlt. Also wir sind dann in dem Sinn Exoten gewesen, ein bisschen außerhalb von all diesen wichtigen Geschichten, die auf dem Schulweg passieren.
Mhm.
Und das ist ja heute so schade, dass viele Kinder gar nicht mehr den Schulweg haben, weil sie gefahren werden. Und also das ist eigentlich ein Nachteil.
Mhm. Ich bin halt dann eben trotzdem mit auf der Schulweg.
Wo hin denn? Einfach ein bisschen mitgelaufen und wieder zurück und
ja,
dann heim.
Ja. Mhm.
Stichwort Putzen. Ich meine, so ein Schulhaus ist eine recht intensive Geschichte zum Unterhalten, wenn man da denkt, wie man da die langen Gänge und die Zimmer. Haben Sie müssen helfen daheim?
Ich musste helfen oder dürfen. Je nachdem, weil von außen Laubrecheln bin ich sehr gern. Abgestaubt habe ich gar nicht gern. Mhm. Und was ich wirklich gehasst habe, dass das immer am Mittwoch und am Samstag Nachmittag war. Und mir durch das gewisse Sachen nicht möglich waren, zum mitmachen. Zum Beispiel die Pfadi. Wir sind dann im Blauen Ring. Der war unter der Woche.
Ah, der war nicht am Samstag?
Nein.
Und das Helfen war Pflicht.
Also
Rasenmähen oder was so schön war während der Frühlings- oder Herbstferien, ja, da musste das Schulhaus grundsätzlich geputzt werden. Mhm. Und dort war dann sehr willkommen gewesen. Einen Lohn können zu verdienen und so ist dann das Helfen eigentlich dann angenehm gewesen.
Haben Sie eine besondere Stellung unter Ihren Gespänli im Schulhaus, dass man das Kind vom Abwart ist? Positiv oder negativ?
Ich hatte einfach die Chance gehabt, zum Flüchten in der Pause. Also wenn ich einmal dran gekommen bin, weil ich ein Bubenschmücker war. Die Mädchen mir notgerannt sind und gerufen haben, Bubenschmücker, habe ich abschleichen. Es war zwar streng verboten, aber das habe ich gemacht.
Mhm. Und bei Ihnen, Herr Kobel, ist mir ein Exot. Wie reagieren die anderen Kinder?
Ich bin irgendwo schon ein bisschen nebendran, das ist richtig. Wobei jetzt bei uns in Wetzwil, das war eine Mehrklassenschule mit zwei Lehrern und in dem Sinn sehr überschaubar und vertraut. Und was jetzt bei mir noch dazu kommt, bin dann sehr schnell schon auf Helliberg in die Schule und dann eigentlich dann schon wieder außerhalb so von dem Engen dann gewesen.
Ihre Eltern, Hans-Uli Kobel, waren ja ursprünglich Bauern gewesen, haben aber, wie Sie mir gesagt haben, eins ums andere Mal Pacht verloren, weil es Bauland geworden ist. Bis eben ihre Familie dann auf Herliberg gekommen ist, als Sigrist in der Kirche und Hausabwart im Schulhaus. Ich stelle mir das noch schwierig vor, wenn man in der frühen Kindheit so umeinander zügelt, oder? Also so von einem Ort ins andere, immer wieder Freunde aufgeben.
Also es hat mich sehr geprägt. Und das, was ich jetzt bin, ist sicher ein Teil von dieser Jugend. Wir haben dreimal gezügelt. An vier Orten habe ich eigentlich meine Jugend verbracht. Und das hat mich jetzt negativ gesehen und schwierig. Und das war manchmal durchaus gewesen, Beziehungen, Freundschaften nicht können fürs Leben, sondern die sind für drei, vier Jahre gewesen. Der Grund, wieso wir umgezogen sind, umzuziehen haben müssen, ist, weil wir Pächter hatten. Meine Eltern waren Pächter gewesen. Und in den 70er, 80er Jahren sind dann die Pächter jeweils aufgelöst worden für Bauland. Und wir mussten dann wieder weiter müssen. Aber jetzt rückblickend ist es eigentlich für mich eine grosse Chance gewesen. Und weil die Fähigkeit zu entwickeln, immer wieder neu anfangen, sich neue Situationen stellen und aus einer Situation das Beste machen. Und ich habe unglaublich viele verschiedene Schulsysteme kennengelernt. Am einen Ort ist Französisch erst gekommen und am anderen Ort ist schon durch gewesen. Und so habe ich halt anders dann gelernt. Soziale Fähigkeiten und mich irgendwie darauf einstellen. Und in dem Sinn ist es schon gut so.
Heidi Steinegger, Sie haben vorher schon gesagt, Sie seien so ein bisschen schwatzhaft manchmal und ein bisschen laut gewesen. Sie haben mir aber auch klar gesagt, ich bin Trotzkopf gewesen, ich bin rebellisch gewesen. Gegen was haben Sie rebelliert?
Gegen alles, was man rebellieren kann. Gegen alle Strukturen, die mich irgendwie eingegangen hätten. Und dann musste es mit dem Kopf durch die Wand gehen, bis sie wirklich blutig geschlagen
war. Also es waren harte Auseinandersetzungen, die Sie in der Kindheit hatten. Sie haben sich so gelernt,
durchsetzen. In der Jugend später dann, weil die Umgebung war damals so, dass auch ein Kind, das sich viel bewegen und umraufen, seine Möglichkeiten hatte. Aber in der Jugend, wo dann so die Korsette gekommen sind, mit in die Schule gehen, mit sich anlegen, wie man sollte, das ist für mich sehr schwierig geworden. Jegliche Rahmen zu akzeptieren.
Sie haben, glaube ich, auch das Gymi abgebrochen, oder? Sie waren im Gymi und sind dann, ist das auch mit dieser rebellischen Phase zusammengekommen?
Ja. Ich wollte wirklich keine Struktur in seiner Zeit.
Und heute reagieren Sie immer noch sensibel auf Autoritäten, auf Strukturen?
Ja, also meine Kritik gegenüber Autorität, die ist immer noch vorhanden. Ich habe es ein bisschen besser im Griff. Ich muss nicht immer gerade jedem sagen, was ich denke über ihn. Also ich habe das schon gelernt.
Was haben Sie in dieser Zeit, wo man, da hat man ja auch Lebensziele, oder? Wenn man so sagt, so will ich es nicht, ich will es anders. Was haben Sie sich dort gedacht, in dieser rebellischen Phase, was Sie werden wollen, wer Sie werden sein?
Ich wollte eigentlich als Kind Tierärztin werden, wie so manches Kind halt wahnsinnig gerne Tiere hatte. Später Sportlehrerin und dann ist mir etwas passiert, das ich mir heute noch nicht erklären kann. Es hat damals so Werbeplakate gegeben, grüne, ich sehe die noch vor mir, wo man versucht hat, die Leute zu werben, zum Psychiatrieschwester und Psychiatriepfleger zu werden. Und ich habe das Plakat angeschaut, ich weiss auch noch wo, und habe gewusst, das werde ich. Und bin das geworden. Also mein erster Beruf war Psychiatrieschwester. Auch so ein Bereich, wo man Grenzbereich ist mit Leuten über Empathie, das kennst du ja auch. Und das hat mir die Möglichkeit gegeben, wieder gefahrlos über die Grenzen auszugehen, ohne eben einen blutigen Kopf zu haben.
Weil die Leute dort ja andere Grenzen haben, wie,
genau.
Wie wir sogenannte Normalen.
Einfühlung ist etwas ganz Wichtiges in diesem Beruf, aber dann hat die Fähigkeit wieder zurückzugehen zu sich selber. Man hat durch das auch die Chance, über die Vorstellung und sich einfühlen in andere Leute wirklich Grenzen überschreiten. Muss einfach immer wieder heim können zu sich selber. Wenn das nicht gelingt, wird es ganz schwierig.
Wo kommt denn das her, das Interesse und die Fähigkeit, in andere Menschen sich einzufühlen?
Ich glaube, es ist das Grundinteresse an den Menschen. Das habe ich schon immer gehabt. Ich hatte immer interessiert, wieso etwas ist. Ob es jetzt Menschen sind, wieso ticken die so, wie es klingt. Aber auch sonst Dinge. Ich bin unheimlich neugierig. Das kann ein Problem sein oder eine Ressource. Also, ich hoffe, ich habe es im Griff, nicht den Leuten zu nahe zu treten mit meiner Neugier. Aber ihnen zu zeigen, dass mich interessiert, was sie erfahren haben und was sie erlebt haben.
Hans-Uli Grubel, Sie haben mir im Vorgespräch gesagt, Sie haben eigentlich gar nie richtig pubertiert.
Ja, das stimmt.
Können Sie uns das mal erklären,
das
wie
das gemacht. Gemeint
ist? Für beide?
Für beide. Nein, ich bin eher ein introvertierter, in mich gezogener Bub, das Gegenteil wie du. Ich hatte meine Welt und in dieser Welt war ich daheim. Und
auch kein Mädchenschmücker. Wie wir vorher gehört haben von den Heimsteinecken, wo immer gerne in Bubenecken unterwegs war.
Ich wäre gerne, also wäre schön gewesen, Mädchen hätten sich für mich interessiert, aber das haben sie nicht. Und in dem Sinn, ja, es ist irgendwie ganz einfach gegangen. Plötzlich bin ich 15, 16, 17 und ohne so Brüche. Und ich habe nie rebelliert. Ich weiß nicht, hat das mal, ja, ob das mal gefällt hat jetzt. Vielleicht. Das ist dann gekommen. Das ist dann gekommen. Aber das ist mir aufgefallen. Es ist wirklich, ich war so mehr in mich hinein und nicht nach außen.
Und Sie haben schon ganz früh gewusst, ich werde mal Gärtner.
Nein, das habe ich nicht gewusst. Ich wollte zuerst ein Böschler werden, weil dann kann man Töffli fahren. Und Koch wäre ein Thema gewesen. Das hat mich immer fasziniert. Und wir haben gebaut, ursprünglich und eigentlich wäre es auf der Hand gelegen, Bauer zu werden. Aber weil ich damals mit einem schwachen Rücken hatte, und ist wie klar gewesen, Bauer ist streng und ist auch wirtschaftlich nicht wirklich eine gloriose Zukunft möglich. Ja. Und dann weiss ich noch, hat irgendwann meine Mutter gesagt, und Gärtner wird doch Gärtner. Das hat sie ausgelöst und dann bin ich aufs Töffli gesessen und auf Meilen und habe mich beworben bei einem Gärtner. Und seitdem bin ich Gärtner und das ist der schönste Beruf und meine Erfüllung und Passion.
Sie sind trotzdem irgendwann auch zum Erwachsenen geworden, haben die Verwandlung durchgemacht, vielleicht sagen wir mal Spätpubertät. Wie hat die ausgesehen, wie ist die passiert?
Das ist eigentlich dann nach der Lehre passiert, durchs Reisen. Mit 19 habe ich meinen Rucksack gepackt und bin auf Israel mit ganz wenig und dort herumgereist und habe viele Leute kennengelernt.
Also allein?
Ganz allein. Und dann ist eigentlich, ja, dort bin ich erwachsen worden.
Und wie ist man gereist in dieser Zeit, wo das war?
Ja, so mit einem Gestellrucksack. Orange war er. Und ich weiss noch, es war unglaublich ein gutes Gefühl, als ich von Wetzwil auf Herliberg auf den Zug gelaufen bin mit dem Rucksack dran. Und jetzt habe ich alles, was mir wichtig ist, da hinten rein und raus in die Welt. Und die Sehnsucht nach der Welt und nach dem Rausgehen und andere Menschen zu treffen, ist sehr gross gsi und in dieser Zeit hat sich dann ist wach geworden.
Das haben Sie weitergegeben, oder? Die Lust am Reisen. Ihre beiden Kinder, der Sohn ist glaub 24, die Tochter 30, die sind jetzt auch irgendwo in der Welt draussen.
Richtig. Eine Tochter ist mit ihrem Freund jetzt gerade in Neukaledonien und sie haben geschrieben, sie hören die Sendung. Unglaublich schön. Sie sind auf einer Weltreise, sind jetzt ein Jahr unterwegs. Und der Sohn, der ist in Namibia, ebenfalls ein halbes, dreiviertel Jahr unterwegs. Und ja, die haben das gerne mitbekommen, weil wir haben in der Familie sind wir immer gereist. Ich weiss noch ganz am Anfang mit dem Velo auf Südfrankreich, die Rina hinten drauf. Und
also die ganze Strecke auf Südfrankreich, mit dem Velo?
Mit dem Velo. Und das haben uns mitbekommen. Und die Sehnsucht und Liebe zu der Welt. Und ja, macht mich stolz und glücklich, dass die Kinder diesen Teil so mitnehmen.
Heidi Steinecker, kennen Sie das auch? Einfach mal die Ware packen, weg.
Ich habe das wirklich eher im Kopf gemacht. Und weniger konkret. Ich bin schon auch gereist. Ich bin vor allem auch beruflich gereist, um zu schauen, wie es den Kindern geht, die nachher in der Schweiz zur Adoption freigegeben werden. Und habe Reisen gemacht, aber nie so autonom wie du. Mhm. Also nicht per Stopper losgezogen, einfach so. Ich habe immer einen Plan gebraucht.
Wenn Sie sagen, Sie vermitteln ja Kinder aus der Schweiz, die hier geboren werden zur Adoption, und auch Kinder aus aller Welt. Und wenn Sie sagen, Sie sind auch schon in den Ländern gewesen, wo die Kinder herkommen, was sind das für Länder?
Es sind vor allem sehr arme Länder, weil ein Kind zur Adoption ins Ausland geben, ist die Ultima Ratio. Also das macht man nicht, wenn man nicht im eigenen Land selber Möglichkeiten hat.
Also was ist das in Afrika oder wo sind die Länder?
Ja, ja. Also Äthiopien, Marokko.
Und wenn Russland. Sie dort in so einem Kinderheim stehen und Sie sehen Dutzende, ich nehme es jetzt mal an, Dutzende von Kindern, die keine Eltern mehr haben und die unter ärmlichen Bedingungen leben, was macht das mit einem? Wenn man, also müssen Sie dann aussuchen? Oder wie muss sich das vorstellen?
Nein, das ist nicht so ein Job, den man dann macht, wenn man vor Ort ist und die Kinder wählt. Das sind Behörden, die aufgrund von der Kenntnis von der Geschichte von diesen Kindern dann Adoptiveltern auswählen, die wir ihnen mit einem Dossier eigentlich vorschlagen oder Vermittler vorschlagen.
Aber jetzt gehen Sie nicht ab und stehen im Kinderheim und wissen, es sind ein, zwei von vielleicht 100, die es dort hat.
Ja.
Wie gehen Sie mit dem um, wenn Sie dort drin stehen und das sehen?
Also was ich schnell aufgegeben habe, ist die Vorstellung, dass wir hier das absolute Glück haben, das wir verschenken können. Mhm. Das ist nicht so. Kinder, die adoptiert werden, haben ihr Bürdeli, das sie mittragen, haben ihre Probleme, die man nicht einfach nur mit einem guten Land, mit guten Strukturen, guter Bildung und nicht einmal nur mit guten Eltern unbedingt korrigieren kann. Und das hat mich einfach lassen, bescheiden sein in meinem Job. Wir können versuchen, strukturelle Risiken zu beseitigen, wenn das irgendwie geht. Aber das andere ist irgendwie nicht in unseren Händen. Mhm.
Aber ich habe gleich, ich muss Ihnen sagen, einfach so die Bilder im Kopf, zum Beispiel Rumänien, ja, wo das Ceausescu-Regime gestürzt worden ist, die Kinderheime, die unglaublichen Szenen, wo man einfach das Gefühl hat, man muss hin und muss diesen Kindern helfen. Man muss die, also, ja, wo so das Gefühl kommt, das ist nicht auszuhalten.
Es ist auch nicht auszuhalten, wenn solche Zustände sind. Aber die Problemlösung ist einfach nicht die, dass wir das hier so kolonialistisch korrigieren können. Für das einzelne Leben des Kindes, das kann es mal geben, aber das ist ein Riesenglück. Und die Länder möchten auch nicht ihre Kinder weggeben. Also, das ist nicht etwas, wo man mit Freude macht, die eigenen Kinder verpflanzen in ein fremdes Land. Weil die Heimat ist dort. Und bevor man diesen Schritt macht, jemanden aus einer Heimat rauszuschränzen, in ein völlig falsches Land, muss man eigentlich alles probiert haben vorher.
Jetzt sind Sie, das tönt alles wirklich sehr überlegt. Und ich bin sehr froh, dass Sie uns diese Seite zeigen von Ihrem Job. Aber es muss die anderen auch geben. Selber Mutter von drei Kindern. Ja. Und dann kommt man dort hin und sieht das. Schafft man es immer, sich professionell abzugrenzen und sich auf die Sicht zu vertrauen, die Sie uns jetzt gerade erklärt haben?
Nein, natürlich nicht. Wenn ich das sehe, dann ist das schrecklich. Und man möchte am liebsten alle Kinder nehmen. Aber das hat etwas wirklich zu tun mit dem Wissen, wo sind die eigenen Grenzen. Es hat so Helfende gegeben, die Flugzeuge gefüllt haben mit Kindern und sie auf Frankreich oder weiss der Gucker, woher gebracht haben. Das hilft diesen Kindern nichts, weil sie zurück müssen. Weil es gibt ein Rechtssystem und das ist, dem sind wir verpflichtet, auch international.
Aber wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, dann sind es nicht Sie, die Kinder aussuchen für Eltern, die Sie hier in der Schweiz kennen, sondern die Leute, die Behörden in diesen Ländern, in diesen Herkunftsländern, die schauen sich die Dossiers an von den Eltern an und wählen dann zu ihren Kindern, die sie dort haben, die passenden Eltern aus.
Genau. Wir machen das für die Kinder, die im Kanton Zürich auf die Welt gekommen sind, als Beständinnen und Vormündinnen von diesen Kindern auch. Mhm. Aber auch das ist Teamwork. Also ohne meine Kolleginnen und Kollegen, ohne KESB, wo ich sehr hohe Achtung habe von den Büts, die die machen, denkt die das nicht. Also das wäre eine Überforderung von einer Einzelperson, wenn sie das selber machen müsste, so Schicksal spielen auf diese Art und Weise.
Es sind ja nicht so viele Adoptionen, die wirklich zustande kommen in einem grossen Kanton wie Zürich, oder?
Nein, wenn wir wissen, man kann diesen Frauen, meistens sind die Männer abwesend, diesen Frauen anders helfen und sie möchten für ihre Kinder schauen, tun wir schauen, dass das so klappt. Mhm.
Wenn Sie jetzt sagen, nehmen wir mal an, es sind 3-4 Kinder, die mich im Kanton Zürich, die zur Adoption freigegeben werden, pro Jahr, wo es dann eine Adoption gibt, wenn, oder
6 bis 7 Jahre aus dem Kanton Zürich, aber es kommen etwa 4 im Kanton Zürich wohnen. Mhm. Es gibt so einen Anti-Zürich-Reflex.
wenn, dort sind Sie in der Lage, dass Sie irgendwie herausfinden müssen, kann das eine Familie werden? Da habe ich ein Kind, da habe ich ein Paar, das gerne ein Kind adoptieren würde. Wie macht man denn das? Wie spürt man, ob das zusammenpasst?
Also ich lerne, wenn es irgendwie geht, die Eltern von dem Kind kennen. Ich lerne das Kind gut kennen. Ich lerne die Übergangspflegeeltern, wenn es denn solche gibt, kennen. Ich frage sie, was ist es für ein Kind? Ich frage die liebliche Mutter, was war in ihrer Familie typisch gewesen? Also, sie erzählt mir vielleicht, bei uns haben alle getanzt. Alle haben Musik geliebt. Dann habe ich ein Kriterium für die Auswahl von Adoptiveltern. Dann möchte ich, dass das Kind in einer Familie ist, wo es eventuell für so ein Talent, wenn es es dann hat, eine Entsprechung hat. Also musikalisch Leute, die gerne tanzen.
Dann müssen Sie viel wissen von diesen Adoptiveltern?
Ja, das sind mir einweg verpflichtet, möglichst viel herauszufinden über die Herkunft von diesen Kindern. Weil das ist ein Kinderrecht, dass sie wissen, woher sie kommen.
Wie alt sind denn die Kinder?
In der Schweiz sind sie klein. Also man kann ein Kind 6 Wochen nach Geburt freigeben zur Adoption. Mhm. Und dann gibt es noch mal 6 Wochen Widerrufsfrist. Also,
die werden ganz klein ganz als Baby klein
platziert bei Adoptiveltern. Es gibt dann sehr oft Verzögerungen, zum Beispiel wenn ein Vater auftaucht. Mhm. Weil auch der Vater muss das Kind freigeben zur Adoption. Mhm. Und erst dann ist überhaupt eine Platzierung bei Adoptiveltern möglich. Außer es gibt Leute, die das Risiko tragen, frühe Platzierungen zu akzeptieren. Das heisst, das Kind kommt gerade nach der Geburt zu den Adoptiveltern mit dem Risiko, dass die Eltern es zurück möchten.
Also es ist ein langer Prozess, haben wir gemerkt. Und Sie sind in den involviert und ganz viele andere Stellen auch. Ja. Trotzdem, die Eltern die setzen natürlich auf Sie. Sie haben eine spezielle Rolle in dem ganzen Verfahren. Wenn es dann so weit ist, wenn man dann das Kind endlich in der Familie aufnehmen, nimmt man sie dann als Gott? Also bleiben Sie irgendwie dabei in dieser Familie in dem Moment?
Nein, so kommt das nicht. Das wäre wahrscheinlich unprofessionell von mir, wenn das passieren würde. Weil ich muss moderieren. Ich muss einen Prozess in Gang bringen, wie du das jetzt machst, hier in diesem Gespräch. Mhm. Und dann mich zurückziehen, wenn es läuft. Möglichst zurückziehen und einfach nur schauen. Und wenn das nicht so wäre und ich ein Teil von dieser Familie würde, wäre das in die Hose gegangen, was ich hier hätte machen wollen. Mhm.
Sie haben 3 erwachsene Kinder, Heidi Steinegger. Ihr Mann ihr jetziger Mann hat aus erster Ehe auch 3 erwachsene Kinder, glaube ich. Sie machen jetzt als Patchwork-Familie gerade selber Erfahrung, wie man so zusammenwächst, wenn man nicht biologisch schon zusammengeboren ist und so. Ist das schwierig, der Prozess, mal als Involvierte selber zu erleben? Wie kücheln wir da eine Familie zusammen, 3 und 3?
Also ich habe mal so ein Treffen inszeniert als erstes. Und das ist dann natürlich nicht so rausgekommen, wie ich gedacht habe, weil die Kinder haben sich nicht so viel zu sagen, wenn sie so zusammenkommen, außer über ihre Eltern zu reden. Das braucht Zeit und Kontaktmöglichkeiten. Und ich habe nicht die Erwartung gehabt, dass die dann am nächsten Tag miteinander in den Ausgang gehen.
Was man darf sagen, meine Damen und Herren, Heidi Steinegger, Sie haben erst vor wenigen Wochen wieder geheiratet. Das ist also noch ganz frisch, die Liebe. Da dürfen wir, glaube ich, zuerst mal gratulieren, oder? Und Sie haben mir erzählt, Sie haben Ihren Mann durch das Internet kennengelernt.
Genau.
Das wir funktioniert
sind so gestanden, also wie Sie es jeden Abend im Fernsehen sehen
können. Was heisst denn das? Also Sie haben einen Katalog von Männern bekommen und haben ein bisschen durchsurfen können.
Nein, ich bin am ersten hängen geblieben.
Das war ja der erste Vorschlag, wo der Algorithmus
wo
oder wer
hinterstand, wo ich Kontakt hatte mit dem. Und seither beschäftigt mich das wirklich. Ist das Maschine oder ist das Zufall oder was immer ist das, was uns zusammengebracht hat?
Ist das Verliebtsein jetzt anders, als wo sie jung waren? Ist verliebt einfach verliebt, egal wie? Oder verändert sich auch der Gefühlszustand?
Also, Gefühle sind die gleichen. Ich glaube, das ist auch mit 80 noch so. Das Herz flattern, so die ersten körperlichen Annäherungen, die einfach unglaublich sind. Ich habe das ja selber nicht gewusst im Vorfeld. Auch die Anmeldung auf dieser Plattform war eine Trotzreaktion auf mein erstes Mal. ja, also, was ist das, was zwei Seelen zusammenbringt?
Bei Ihnen, Herr Kobel, ist das, was zwei Seelen zusammenbringt, auch wieder ein bisschen Reisen gewesen, oder? Mit Ihrer Frau?
Ja, und wir haben uns kennengelernt, als ich mit einem Freund auf einer Reise bin. Wir haben einen Freund und ich haben einen alten Traktor, einen 58er Bührer, so mit Opel-Motor, Benzinmotor gekauft und dazu ein Militärfuhrgut, so einen alten Militärwagen, Munitionswagen mit Holzrädchen, eigentlich eine Kutsche. Und dann haben wir restauriert und parat gemacht und sind dann verschiedene Mal mit dem Traktor und dem Wagen durch die Schweiz gefahren. Und einmal sind wir dann auf dem Heimweg irgendwo in Huttwil gewesen und dann haben wir überlegt, und wo wollen wir jetzt hin? Auch da sehr offen gewesen, immer, ich will rechts oder links abbiegen. Und dann sagt der Freund, dass die Schwester von seiner Freundin irgendwo in Wedischwil wohnt und wir können doch dort mal hingehen. Und dort sind wir dann vorgefahren und über die Türschwelle getreten und dann ist es schon passiert.
Sie hatten eine Phase, in der Sie zwischen Ihnen ganz etwas anderes gemacht haben, als bei Gärtner sein. Sie haben nämlich zu den Zeiten, wo die offene Drogenszene in Zürich gerade in ihrer, ich kann sagen, schlimmste Blüte war, am Platzspitz, beim Pfarrer Sieber im Sonnenecken angehört. Ja. Was haben Sie dort gemacht?
Das war 1989. Das ist wirklich so, der Platzspitz ist dann aus allen Nöten geplatzt. Das Medienthema einerseits und andererseits verdrängt worden. Und niemand hat gewusst, wie damit umgehen. Sehr repressiv ist geschafft worden. Man hat alles gemacht, um das Geschwulst irgendwie nicht sichtbar zu machen, ist aber das Gegenteil passiert. Und das Unecken vom Pfarrer Sieber ist dann, das ist eine sozialmedizinische Krankenstation, ist dann ganz neu gegründet worden. Und das hat 3 Stück gehabt in diesem Haus. Und im untersten Stock war eine Anlaufstelle, wo die Fixer von der Gasse gekommen sind, in dem ganzen Elend. Und im zweiten Stock war ein Spital für die Drogensüchtigen, die sich dann wollen behandeln lassen. Und der dritte Stock war Terminal, also für AIDS-Kranke, die sterbend zu uns gekommen sind. Und dort war meine Aufgabe primär, Anlaufstelle zu sein, in der Cafeteria zu sitzen und die Leute, die kommen, mit denen Kontakt aufzunehmen oder da zu sein. Und Geld, Wohnen, Arbeiten, Beziehungen irgendwo, wo es Bedarf war, zu unterstützen und sie zu begleiten. Es war eine unglaublich intensive und lehrreiche Zeit.
Sie haben auch, wenn Sie mir gesagt, im dritten Stock gearbeitet, Leute begleitet, die jetzt gestorben sind in der Zeit, wo man kein Medikament hatte, nichts machen konnte, als Gärtner. Wie kommen Sie auf diesen Wechsel, beim Pfarrer Sieber, in das Elend hinein und sich dort zu stellen?
Ich muss sagen, ich habe mich nach der Gärtnerausbildung und nach ein paar Jahren als Gärtner arbeiten, als Jugendarbeiter habe ich 2-jährige Ausbildung, Weiterbildung gemacht, wo ich sicher eine grosse Sensibilisierung dafür bekommen habe. Und das, durch das Reisen und durch mein Erwachsenwerden ist wie der Wunsch und eine Bereitschaft sehr gross gewesen, auf Menschen zuzugehen. Und ich bin ja sehr behütet eigentlich aufgewachsen und ich habe nicht rebelliert und Droge war nie ein Thema gewesen. Und trotzdem habe ich damals eine sehr starke Faszination verspürt, eine Nähe zu diesen randständigen Menschen, zu diesen Menschen am Rand der Gesellschaft, zu diesen Verlierern. Und das sind unglaublich reiche und besondere Menschen, die ich dort getroffen habe. Mit einer Tiefe, mit Fragen, sind sie dann noch auch gescheitert an sich selber. Also sind mit von den wertvollsten Menschen, die ich auch kennenlernen konnte.
Irgendwann sind sie zurück und haben eine Gärte, also nicht gerade einen Grossbetrieb aufgemacht, glaube ich, sondern selber wieder angefangen mit einem Gartenbetrieb.
Ja, das war dann die Folge eigentlich daraus. Meine Arbeit war, allenfalls Stellen zu vermitteln. Und das ist dann oft halt gescheitert, weil die Chefs das nötige Feingefühl nicht hatten, mit diesen Leuten umzugehen. Weil grundsätzlich sind sie nicht gekommen oder zu spät oder zu früh gegangen. Oder haben das Geld sofort gebraucht. Unzuverlässigkeit war nicht, weil sie schlechte Menschen sind, sondern weil das Gift oder sie einfach gerufen hat. Das kannst du nicht anders, wie 3-4 Mal am Tag. Und aus dem aus ist wie dann plötzlich die Idee entstanden, komm, dann mache ich doch das selber. Und habe mich dann besonnen auf meinen ersten Beruf und habe mich mit null, mit dem letzten Lohn vom Pfarrer Sieber, 3'000 Franken irgendwie selbstständig gemacht. Und die ersten Angestellten, tagweise, stundenweise, sind ausschließlich Leute von der Gas gewesen. Und das ist dann... Es klingt jetzt nach Wahnsinn, aber letztlich war es komplett einfach. Die sind gekommen und haben sie im Bahnhof Helleberg abgeholt. Und dann sind wir miteinander gearbeitet und haben am Abend 50 oder 100 oder wie viel Franken in die Hand gedruckt und sind sie wieder gegangen. Und ich wusste, und das geht jetzt wieder auf Gas. Und mit der einen ist nachher dann etwas Tiefes passiert. Und es verrückt einfach jetzt, ist vielleicht noch jemand im Leben von all denen, alle anderen sind tot. Also das war schon eine Einbahnstrasse für viele.
Jetzt, man nennt die Gegend Herliberg auch Goldküste. Also da hat es viele Villen natürlich mit riesigen Gärten, viel Arbeit für sie. Und jetzt stelle ich mir trotzdem vor, jetzt kommt da ein Gärtner mit Randständigen, die haben ja wahrscheinlich auch nicht, da hat man es schon ein bisschen auch gesehen, oder? Sehr häufig. Hat man ihnen da einfach so, hat man sie einfach reingelassen in die Gärten, in die Villen mit ihren Mitarbeitern?
Ja, in der Anfangszeit ist ja alle Arbeit, ich als Neuling, als Unternehmer, als Kleinunternehmer, habe ich davon gelebt, wie es heute der Fall ist, von der Beziehung zu Menschen. Und mich hat mich kennt in Herliberg. Und so haben natürlich viel vertraut. Und nicht zuletzt haben da viele ein bisschen durch das, dass sie mich oder uns angestellt haben, auch etwas Gutes gemacht.
Was auch ein gutes Gefühl
gibt. Es gibt ein gutes Gefühl. Ich weiss noch, der Rolle und der Civato, ein fixer Winner im Buchstab mit seinem Hund. Und es ist eigentlich untragbar, so in den Garten geschaffen. Es geht nicht, aber das ist gegangen. Und am Schluss, am Abend, haben glaub, alle Freude gehabt und Zufriedenheit. Und um das geht es.
Jetzt hat sich das gewandelt. Jetzt haben Sie ein Unternehmen mit 25 Angestellten. Ja. Sie haben gerade ganz einen neuen Werkhof in Buebiken gebaut, den Sie auch selbst zeichnet und entworfen haben. Das ist ein Wagnis, das sind Investitionen. Sie sind jetzt ein Unternehmen, das auch Gewinn machen muss und das Ganze finanzieren. 25 Leute. Und arbeiten immer auch wieder mal noch mit Randständigen zusammen.
Ja, das ist geblieben, weil das ist ein Engagement und eine Grundhaltung, wo ich mir treu bleibe und wo ich auch denke, wo alle Unternehmungen sollten und könnten machen. Im ganz kleinen, einfachen Rahmen immer wieder mal einem Menschen Chancen geben, die vielleicht sonst keine hat. Jetzt, unser Team ist mittlerweile hochprofessionell und sind Obergärtner, Gärtnermeister, sind alles ausgebildete Leute bei uns. Also, und wir haben immer wieder mal ein paar junge Leute, ob das jetzt Schüler sind, die eine Heimat machen, die in der Schule nicht mehr zu Schlag kommen, die zu uns kommen und bei uns andocken und mitgetragen werden. das soziale Engagement ist eigentlich jetzt nicht mehr im Zentrum. Wir sind im ersten Arbeitsmarkt, wir sind professionell, höchste Ansprüche wollen wir und können wir genügen. Und trotzdem bin ich überzeugt und ist mir ganz wichtig, dass immer wieder mal Menschen, die vielleicht den Sprung nicht schaffen, eine Chance bekommen. Mhm. Und wenn man dann sieht, was möglich wird, also dass die Lebensläufe sich können in eine Richtung entwickeln, das macht unglaublich Freude.
Bei all dem sozialen Engagement, das Sie uns jetzt hier erzählen, hat es mich dann doch, und als Gärtner, so naturnah, er hätte nie erwartet, als ich Sie frage, was machen Sie in der Freizeit, haben Sie gesagt, spielen Golf. Das hätte jetzt auch gedacht, nein, aber, oder? Also als Gärtner, so Wiesen, die aussehen wie Rasenteppich und dazwischen ein paar so Katzenklo-ähnliche Sandfleckchen, das kann nicht Ihre Welt sein.
Es ist eine wunderbare Welt, Golf. Und natürlich hat Golf in den letzten Jahren einen Imagewandel durchgemacht. Vor etlichen Jahren war das noch so eine nobistische Sache. Und ich komme ja aus völlig einfachem Haus. Ganz, und das ist irgendwo nicht am Weg gelegen. Und vor 9 Jahren, weiss ich noch, sind wir ein paar Freunde, sind manchmal miteinander Skitouren machen. Und irgendwann haben wir realisiert, dass unsere Freundschaft vielleicht nicht mehr so weitergeführt werden kann, weil unsere Knie und Rücken so anfangen zu wehmachen. Und dann haben wir, ich weiss es gut, ihre Berghütte überlegt, und was machen wir jetzt, dass wir da irgendein Gefäß haben, wo wir miteinander weitergehen können. Und haben dann einstimmig entschlossen, dass wir im Sommer darauf einen Golfkurs machen, eine Woche auf Österreich. Und wir sind alle blutige Anfänger dort angegangen. Und wir haben die schönste und die lustigste Woche miteinander erlebt. Und alle haben jetzt eine Ausrüstung und alle sind fleissig auf den Golfplätzen unterwegs. Es ist ein absoluter Kontrast zu Filmen, die ich sonst mache, aber das macht es sehr spannend. Und die persönliche Herausforderung, vor diesem Böll zu stehen, und man hat eine Variante, eine Chance, mit diesem Böll etwas zu machen, braucht ganz viel Demut, weil normalerweise geht er nicht zwingend nur geradeaus. Und dann das Glück und das Glücksgefühl, das Glückserleben, wenn man dann in 3 Schläge einlochen kann. Ja, und ich treffe auch wunderbare Leute. Also ich lerne Leute kennen, die ich sonst vielleicht nicht kennenlernen würde. Und das macht es sehr, sehr spannend.
Heidi Steinecker, wenn Sie ausspannen, abschalten, sich etwas Gutes zu tun, wie machen Sie das? Spielen Sie auch Golf?
Nein. Ich lege Turnschuhe an und gehe joggen. Und zwar egal, wo ich bin auf der Welt. Ich bin in St. Petersburg am Morgen, bevor die Sonne aufgegangen ist, joggen. Und das ist einfach Paradies ist schön.
Das ist etwas, das man alleine macht?
Ich mache es alleine mit Kollegen, mit meinen Brüdern, mit meinem Mann, mit meinem Sohn.
Gibt es auch etwas Frivoleres, etwas, das Ihnen Spass macht? Wo Sie sagen, ja, das ist jetzt vielleicht nicht ganz so grün, aber das macht jetzt richtig Freude.
Ich darf auf der Piste Skifahren.
Und wo gibt es ein Lieblingsgebiet in der Schweiz für Sie?
Ja, ich habe ein altes Haus in Hospital und gehe auf Andermatt, weil der Gletscher drauf in Andermatt, das ist das Allerschönste, was ich mir nur vorstellen kann.
Und das, glaube ich, kommt immer näher, wenn wir rausschauen. Als ich da angekommen bin auf Rapperswil, gesehen, der erste Schnee liegt schon fast langsam. Es wird Winter, man kann also all diesen Hobbys wieder nachgehen. Sie mit dem Golfen weiss ich nicht, ob Sie mit dem Leuchtball im Schnee unterwegs sind. Und sonst finden auch Sie etwas oder, im Winter, das Ihnen Spass macht.
Also nächste Woche gehe ich auf Marokko. Und dort hat es sehr schöne Golfplätze.
Zuerst feiern Sie aber morgen noch Geburtstag, im 54. das. Man sagt ja, es bringe Unglück, zum vorher gratulieren, aber ein Applaus ist das auf jeden Fall wert. Ich möchte mich dem anschliessen. Ganz herzlichen Dank, Heidi Steinecker und Hans-Uli Kobel, dass Sie Ihr Leben diese Stunde mit uns geteilt haben. Es war auch spannend und sehr sympathisch, von Ihnen das etwas zu spüren und zu hören. Ihnen müssen hier in Rapperswil im Kino Leutzinger danke vielmals, dass Sie bei diesem Hudelwetter vor der Tür sind und uns hier ein bisschen unterstützt und zugelassen haben. Wir wünschen allen einen ganz schönen Sonntag. Auf Wiederhören miteinander.
Das war die SRF1-Talkshow persönlich mit Daniela Lager, live aus dem Kino Leutzinger zu Rapperswil. Ihre Gäste waren Heidi Steinegger, Leiterin der Zentralbehörden Adoption im Kanton Zürich, und Hans-Uli Kobu, Gartenbauer. Technik, Thies Ganz und Guillaume Fritz. Und wenn Sie erst jetzt eingeschaltet haben oder wenn Sie die Sendung noch einmal möchten hören, dann können Sie das auf mehrere Arten machen. Es gibt sie zum Beispiel online, srf1.ch persönlich oder als Podcast oder heute Abend hier im Radio zwischen 10 und 11 auf SRF 1. Die nächste persönliche Sendung kommt nächsten Sonntag aus der Lockremise St. Gallen. Gäste von der Sonja Hasler sind dort Marlene Indlikofer-Dietrich aus Rhein-Eck. Sie ist 78, ehemalige Besitzerin von einem Kaffee und hat mit 66 ihr Talent entdeckt zum Singen. Und der zweite Gast ist der Stefan Schmidlin, 54. Er ist heute Bildhauer, aber lang als Komiker mit den Schmirinskis unterwegs gewesen.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.